Ich danke auch ganz herzlich für die freundliche Begrüßung. Ja, es ist wirklich ein ungewöhnliches Thema, einmal anders glauben lernen und mit dem Untertitel tierische Meditationen. Das haben Sie hoffentlich nicht erwartet, aber ich mache Ihnen heute eine, wie man so schön sagt, eine Vorauslesung aus einem Buch, das es noch nicht gibt. Das heißt, es ist im Druck gerade und erscheint im Frühjahr. Sie werden das dann nachher gleich noch das Cover sehen. Sieht auch sehr gut aus. Ich finde, der Verlag hat das wunderbar gelöst, mein Anliegen. Und es hat etwas mit dem Glauben zu lernen, von den Tieren zu tun. Und ich möchte Ihnen da ein Bild, einen Text schenken. Sie haben noch kein Bild. Wahrscheinlich muss man noch einmal drücken. Der ist, glaube ich, ausgegangen. Nicht ausschalten.
Nein.
So, jetzt. Aber das ist normal bei der Kirche, es liegt immer an der Leitung. Also hier ein wunderschöner Text aus dem Buch Hiob. Frage doch das Vieh, dass es dich belehre. Die Vögel des Himmels, dass sie dir kundtun. Oder sprich zur Erde, dass sie dich belehre. Und dir sollen erzählen die Fische des Meeres. Wer wüsste nicht unter diesen allen, dass die Hand Jahwehs dies gemacht hat, in dessen Hand der Lebenshauch alles Lebendigen und der Lebensgeist allen menschlichen Fleisches ist. Also lerne von den Tieren. Und dazu will ich Sie heute gewinnen. Und hier sehen Sie auch das Cover von dem schönen Buch, das da kommt. Heißt Tierisch gut, biblische Meditationen. Erscheint im Frühjahr 2025 in meinem Hausverlag in Ostfildern. Ich glaube, Patmos steht drauf. Die haben ja ein ganzes Sammelsurium zusammengekauft im Schwabenverlag. Also tierisch gut, Sie sehen ja auch schon sehr schön dargestellt, den Hahn und andere Tiere. Ich erzähle Ihnen, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Ich habe eine Einladung vom Stift Villering an der Donau. Sie kennen das Stift. Und ich soll dem Konvent Exerzitien geben. Und ich habe das schon vor 6, 7 Jahren einmal gemacht. Und dann war ich auf der Suche nach einem Thema, weil man kann sich ja nicht wiederholen ständig, was eine Gefahr ist, wenn man älter wird, dass man immer wieder das Gleiche erzählt. Keine Angst, passiert heute nicht, obwohl ich älter werde. Aber Sie ja auch, bei Ihnen könnte ich mit der Vergesslichkeit rechnen, dass Sie gar nicht wissen, was ich Ihnen das letzte Mal erzählt habe. Also habe ich nachgedacht, was mache ich? Und dann kam mir irgendwie in einem Gespräch mit jemandem aus der Theologie die Einsicht oder die Einleuchtung, du könntest doch etwas Meditatives machen über die Tiere in der Karwoche. Schon klar, da kommen unentwegt Tiere vor. Einen davon werden wir uns ja widmen, wir sehen ihn ja unten schon im rechten Eck stehen, der Esel. Er spielt beim Einzug Jesu in Jerusalem eine ganz gewichtige Rolle. Aber es bleibt ja nicht beim Esel, sondern es kommt auch das Lamm vor, das geschlachtet wird. Aber was noch spannender ist, und den sehen Sie auch auf dem Cover des Buches, der Hahn. Und er spielt eine große Rolle. in der Petrus-Geschichte. Dreimal, wie es dann so schön heißt, der Bach krähet oder Hahn. Kommt die Melodie gleich dazu. Ich werde den Mönchen sicher auch alle vier Passionen vorspielen von Bach. Vier gibt es ja. Und jede komponiert das ein bisschen anders und schöner und interessanter. Und jedes Mal ist die Musik eine Art Exegese, wie der Musiker sich da eingefühlt hat in das Krähen des Hahnes. Also habe ich gedacht, gut, ich mache heute für Sie eine kleine Kostprobe. Und herausgegriffen habe ich für diese Vorauslesung Ross und Esel. Das Ross deswegen, weil es auch in den biblischen Texten das Gegenstück zum Friedensengel ist. Das Kriegsross, die apokalyptischen Rösser, die eine große Rolle spielen in der Bibel. Praktisch funktioniert das dann so, dass ich mit einem Programm, das ich in meinem Computer habe, und das meine Studenten auch eifrig verwenden, mir von der ganzen Bibel ein Wörterbuch gemacht habe. Das geht in 3 Sekunden. Der rechnet einfach durch, wie oft kommt jedes Wort vor. Und dann habe ich 48.000 Wörter. So, und dann habe ich mich wirklich in einer fast einen wochenlangen Arbeit daran gemacht, durchzublättern. Wo sind die Tiere und wie oft kommen sie vor? Und schon allein dieses Ergebnis hat mich gefreut und überrascht. Manche Tiere kommen sehr oft vor, andere verfallen in die Bedeutungslosigkeit, vielleicht weil sie nur einmal verwendet werden, wie zum Beispiel die Schnecke, die dann zerfließt in ihren eigenen Schleim, wenn sie so dahin kriecht. Das ist auch ein unglaublich unangenehmes Bild von der Schnecke, die sich selbst auflöst. Im Psalm heißt es so, Diffluid, Sicut Limax, nein, Sicut Limax, Diffluid, hieß es im alten Stundengebet lateinisch, zerfließt wie eine Schnecke, die zu dahin kriecht. Also das habe ich mir vorgenommen, und wenn Sie das mitmachen wollen, dann bleiben Sie hier, und sonst sind Sie völlig frei, auch wieder nach Hause zu gehen oder hinten einen schönen Kaffee zu trinken. Ja, sind Sie bereit? Ich lese jetzt einfach aus dem Buch, das es noch nicht gibt. Aber ich habe ja ein Manuskript natürlich dem Verlag liefern müssen, da sehen Sie auch schon ein bisschen größer das Cover. Und wir gehen als erstes in die Schule des Esels. Wir beginnen wahrscheinlich zunächst, und so sind alle Einheiten aufgebaut, mit einer Einführung von den Tierwissenschaften her. Also tierische Meditationen stehen auf dem Programm. Wir gehen spirituell in die Schule der Tiere. Unser erster Lehrmeister ist der Esel. Von ihm lässt sich für unser geistliches Leben viel lernen. Der Hausesel, lateinisch Equus asinus, stammt aus Afrika. Wird ein Esel mit einer Hauspferdstute gekreuzt, entsteht ein Maultier, ein Muli oder Maulesel. Esel sind in Israel beliebte Haustiere. Sie transportieren Waren, vornehmen dienen sie als Reittiere. Eselsherden bilden einen wertvollen Besitz und werden oftmals als Kriegsbeute erwähnt. So führten sie deren Besitz weg, 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und 2.000 Esel, dazu 100.000 Personen, 1 Chronik 5,21. Noch mehr, was heute völker- wie tierrechtlich unzulässig wäre. Saul wurde im Krieg gegen das Volk der Amalekiter von Gott selbst aufgefordert, von Gott selbst aufgefordert, den Bann zu vollziehen. Ich zitiere aus 1 Samuel 15,3: Schone es nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. In Hungersnöten wurde Eselsfleisch verzehrt. Esel wurden gut gehalten, für sie galt auch die Sabbatruhe. 6 Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am 7. Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. Exodus 23,12. In 2 biblischen Texten spielt der Esel eine Hauptrolle. In der Bileamserzählung sowie im Bericht des Einzugs Jesu in Jerusalem. Beide Erzählungen sind meditierenswert und zudem höchst aktuell. Zunächst wenden wir uns der alttestamentlichen Erzählung zu. Prophetenbestechung. Israel war dabei, das gelobte Land in Besitz zu nehmen. Balak, der König von Moab, bekam das mit. Damit Israel nicht auch sein Land annektiert, was heute völkerrechtswidrig verworfen werden würde, versuchte es mit spirituellen Mitteln. Der Prophet Bileam soll Israel verfluchen, damit es von Gott verlassen und damit militärisch geschwächt das Land der Moabiter nicht erobern kann. Er schickt Abgesandte, die Bileam dazu überreden sollten. Bileam empfängt sie, schickt sie aber vorerst ins Gästehaus. Sie sollen bei ihm übernachten. Er will Zeit gewinnen, um in der Nacht noch Gottes Meinung einzuholen. So steht im Gesprächsprotokoll der Genesis zu lesen. Ich zitiere aus Genesis 22,9 bis 12. Gott kam zu Bileam und fragte ihn: Wer sind diese Männer bei dir? Bileam antwortete Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat Boten zu mir geschickt und lässt mir sagen: Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, verdeckt den Blick auf das Land. Darum komm und verwünsche es für mich. Vielleicht kann ich es dann im Kampf besiegen und vertreiben. Gott antwortete Bileam: Geh nicht mit. Verflucht das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Bileam hält sich an Gottes Weisung, Israel nicht zu verfluchen, und lässt die königliche Abordnung abblitzen. Ein Prophet hält sich eben an das, was Gott vorhat, und nicht die Mächtigen. Zu wenig prophetische Bischöfe Ungarns mussten sich daher vom Papst Franziskus mahnen lassen: Lest mehr das Evangelium, anstatt die Regierungserklärungen von Viktor Orban. Der Prophet muss sich nächtens von Gott sagen lassen, dass er zur Verheißung an Abraham stehe. Er habe nicht die Absicht, dem Volk der Israeliten den Segen zu entziehen und es zu verfluchen. Da probiert es der Moabiter König ein zweites Mal. Nunmehr versucht er es mit Bestechung. Auch Viktor Orban hat die Bischöfe für sich eingenommen, weil er der Kirche viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Neuerlich widersteht Bileam der Versuchung zur Korruption. Das ist nun Balaks Angebot, vermittelt durch seine Propheten, ich zitiere: Ich will dir einen sehr hohen Lohn geben. Alles, was du von mir verlangst, will ich tun. Nur komm und verwünsch mir dieses Volk. Bileam antwortete den Dienern Balaks: Auch wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, könnte ich den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht zuwiderhandeln, weder in großen noch in kleinen Dingen. ganz sicher scheint sich Bileam aber nicht zu sein. Deshalb schickt er auch dieses Mal die vornehmen Boten nicht gleich heim, sondern bietet ihnen neuerlich ein Nachtquartier an. Er will das Ansuchen um eine Israel-Verfluchung, animiert durch den in Aussicht gestellten hohen Lohn, nächstens noch einmal mit Gott abklären. Vielleicht hat er sich dieser angesichts der andauernden Treulosigkeiten Israels doch anders überlegt. In der Nacht kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann mach dich auf den Weg und geh mit. Aber nur das Wort, das ich dir sagen werde, darfst du tun. Am Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und ging mit den Hofleuten aus Moab. Ein redender Esel und ein engelsblinder Prophet. Nun schlägt die Sternstunde des Esels, genauer der Eselin. Der oft sogenannte störrische Esel, Vorbild für einen Menschen, der sich Gott gegenüber störrisch benimmt, so der Psalm 32,9, wird in unglaublicher Weise zu einem Instrument für Gottes Prophetenerziehung. Zunächst überrascht in der Erzählung, dass Gott zornig wurde, obgleich er es den Propheten freigestellt hatte, mit den Abgesandten mitzuziehen. Misstraute Gott seinen Propheten? Wollte er sicherstellen, dass Bileam sich vom König Balak nicht doch bestechen ließ, das Gottes Volk zu verfluchen? Unbestechlichkeit ist zwar ein Markenzeichen des Amtes vom Propheten, und doch scheint Bestechlichkeit auch für Propheten eine Gefahr darzustellen. Bis heute. Benimmt sich nicht etwa der Patriarch von Moskau wie ein bestochener Prophet, der sich dafür hergibt, die Aggression der russischen Machthaber zu segnen, weil er sich für die russisch-orthodoxe Kirche Vorteile erhofft? Damit solch ein Verrat aber nicht geschieht, erteilte Gott dem Propheten Bileam eine Lektion besonderer Art. Er ließ ihn zwar zum König weiterziehen, aber vorher schickte Gott ihm einen Engel, der sich dem Bileam wörtlich als Widersacher mit gezücktem Schwert in der Hand in den Weg stellte, um ihn zu stoppen. Bileam sah jedoch den Engel nicht, anders die Eselin. Diese wich dem Schwertengel aus. Bileam schlug sie deshalb und trieb sie weiter. Als sich der Engel neuerlich in den Weg stellte, wollte sich die Eselin zwischen diesen und einer Mauer durchzwängen. Bileam schlug sie erneut, weil er sich bei diesem Ausweichmanöver am Bein verletzt hatte. Als dann der Weg sich derart verengte, dass es für die Eselin keinen Ausweg mehr gab, ging sie einfach samt Bileam in die Knie. Jetzt schlug der Prophet mit dem Stock brutal auf die vermeintlich störrische Eselin ein. Nun reichte es aber Gott. Zuerst öffnete er Bileam die Augen, hier der Originaltext. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und die Eselin sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst? Bileam erwiderte der Eselin: Weil du mich verhöhnst. Hätte ich ein Schwert dabei, dann hätte ich dich jetzt schon umgebracht. Die Eselin antwortete Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du seit eh und je bis heute geritten bist? War es etwa je meine Gewohnheit, mich so zu benehmen? Da sagte er: Nein. Nun öffnete der Herr dem Bileam die Augen und er sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen mit dem gezückten Schwert in der Hand. Da verneigte sich Bileam und warf sich auf sein Gesicht nieder. Der Engel des Herrn sagte zu ihm:
Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Siehe, ich bin dir als Widersacher in den Weg getreten, weil der Weg in meinen Augen abschüssig ist. Die Eselin hat mich gesehen und ist mir schon dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, dann hätte ich dich schon jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Bileam antwortete dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, weil ich nicht erkannt habe, dass du dich mir in den Weg gestellt hast. Jetzt aber will ich umkehren, wenn mein Weg in deinen Augen böse ist. Der Engel des Herrn antwortete Bileam: Geh mit den Männern, aber rede nichts, außer was ich dir sage. Was für eine dramatische Szene. Im Übrigen eine der ganz wenigen Stellen in der Bibel, in der ein Tier spricht. Die Eselin, nicht aber der in Gottes Augen offenbar nicht vertrauenswürdige Prophet, kann den Engel sehen. Gottes Intervention führte zum erwünschten Ergebnis. Dreimal probierte es der König Balak bei opulenten Opfern auf verschiedenen Bergen, von denen aus die vorrückenden Heere Israels zu sehen waren, dass Bileam Moab segnet und Israel verflucht. Dreimal bleibt Bileam standhaft und verflucht das Volk Gottes nicht. Ausgang bekannt. Der Prophet schwankt und Gott steht zu seiner Verheißung. Prophetisches Amt heute. Priester, König und Prophet, so heißt es über den auferstandenen Christus. Diese Merkmale sind auf das Volk Gottes, alle Getauften und darunter die Ordinierten, übergegangen. Ist das Volk Gottes? Sind die Getauften? Sind die Ordinierten aber in der Welt von heute wirklich prophetisch? Verkünden sie Gottes Wort, gelegen oder ungelegen und nicht nur gelegentlich? Papst Franziskus ist solch ein mahnender Prophet. In Laudato Si redet er der Weltgemeinschaft ökologisch ins Gewissen. Er nimmt, wie sein Jesuitenkollege Franz Alt, die sich auf die Straßen festklebende letzte Generation in Schutz. Er spart nicht mit prophetischer Kritik an einer Wirtschaft, die tötet, weil bzw. wenn sie nicht den Menschen, das Gemeinwohl und die Armen im Blick hat, sondern die Mehrung des Zinseszinses. Er erinnert zusammen mit dem Großimam von Abu Dhabi, Ahmed Al-Tayeb, an die tiefe Einheit aller Menschen. In dieser Wurzel die gleiche Würde aller Menschen. Aus der Einheit des Seins erwächst universelle Solidarität. Was für eine prophetische Rede inmitten nationaler Abschottungstendenzen, vor allem gegenüber der wachsenden Zahl von Schutzsuchenden. Das prophetische Amt ist auch innerhalb der Kirche nötig. Als in Eberau im Burgenland im Jahre 2009 ein Aufnahmelager für ankommende Schutzsuchende eingerichtet werden sollte, stimmte die Bevölkerung zu 95% dagegen. Dann tagte auch der Pfarrgemeinderat zu diesem Thema. Wieder sprachen sich 95% dagegen aus. Am folgenden Sonntag ging der durchaus konservative Pfarrer auf die Kanzel und las aus Matthäus die Erzählung von der finalen Evaluierung der Völker, dem Weltgericht. Was werden wir Eberauer dann sagen, wenn wir hören, ich war auf der Flucht, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Matthäus 25, 35. Prophetisches Amt ist nicht einfach. Es ist auch nicht demokratisch. Es richtet sich nicht nach erdrückenden Mehrheiten. Es ist kein breiter Pfad zur Beliebtheit. Es verlangt nach Stehvermögen. Propheten schwimmen gegen den Strom, weil sie die göttliche Quelle suchen und in ihren Worten aus dieser schöpfen. Propheten leben in Gefahr. Sie werden mundtot gemacht, getötet, worauf Jesus mit Blick auf sein eigenes prophetisches Handeln hingewiesen hat, wenn er sagte: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Lukas 13, 34. Autoritäre Systeme fürchten bis heute prophetische Nawalnis und unterdrücken sie mit allen erdenklichen Mitteln. Sie unterbinden die Freiheit der Presse. Aufdecker wie Snowden landen im Gefängnis. Ihr Weg zu einer Begnadigung ist mühsam und lang. Nicht leichte Fragen tun sich auf. Ist das Volk Gottes in der Welt von heute prophetisch und das auch in der alltäglichen Politik? Ist das Amt in der Kirche heute innerkirchlich prophetisch? Gibt es nicht manche Bileam-Bischöfe, die sehende und redende Eselinnen bräuchten? Dies ist durchaus als Beitrag zum leidigen Thema Frauen in der Kirche gedacht. Dabei kann dies auch schon in der Kirche der Reformation und morgen vielleicht in der katholischen Kirche auch umgekehrt gelten. Dann brauchen Bischöfinnen prophetische Bileam-Esel und Eselinnen. Unsere Kirchen, ihre Mitglieder und zumal die Ordinierten, denen die Sicherung der Spurtreue im Evangelium amtlich anvertraut ist, benötigen eine ständige Gewissenserforschung, also einen Engel, der die zu prophetischer Rede Berufenen stoppt, wenn sie korrupt werden, damit ihnen Gott seinen Auftrag einschärfen kann. Wo und wer sind, so kann mit Blick auf die Bileam-Erzählung gefragt werden, heute die sprechenden Eselinnen, jene, die Gott eher wahrnehmen als die berufenen Propheten, die geschlagen werden, wenn sie sich nach dem richten, was sie sehen und wahrnehmen. Und das alles, um die Propheten selbst bei der Stange zu halten, sie vor Bestechlichkeit zu bewahren und daran zu erinnern, dass in der Leidenschaft Gottes für seine Welt eine segensreiche Stimme geben. Wir waren also in der Schule eines Esels, genauer einer Eselin. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, ich habe mir eigentlich 3 Einheiten vorgenommen, aber ich lasse jetzt die 2. mit dem Friedensesel, dem Walmesel, zu Ostern mal weg und gehe zu meiner 3. Rede. Zu den Pferden und ihre apokalyptischen Reiter. Dazwischen, wie gesagt, hätte ich Ihnen gerne präsentiert auch das Ross als militärisches Ross und den Friedensesel, auf dem Jesus in Jerusalem einreitet. Dazu hätte ich auch einen O-Ton von Adolf Hitler sogar gehabt, weil der ist sozusagen das Gegenstück zum Einzug Jesu in Jerusalem, der Einzug des Hitler in Wien, und ich habe dann die Reden verglichen, das Evangelium und das, was man von Hitlers Rede vom Heldenplatz ja im O-Ton hören kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Rede kennen, die kann man im Internet einfach anhören, in der Austria-Dokumentation, und das ist eine Rede, die nach wie vor voll von Religion ist, weil Hitler sagt, Österreich hat heute seine Mission bekommen, ja, und er kommt wie ein Prophet, ein Friedensengel. Also, hat natürlich keinen Frieden gebracht, sondern unendliches Leid über Europa. Die Pferde und ihre apokalyptischen Reiter, Sie sehen hier aus dem 11. Jahrhundert eine wunderbare Darstellung dieser 4 Reiter und ihrer unterschiedlich gefärbten Pferde. die Pferde und ihre apokalyptischen Reiter. Roland Schwab, geboren am 13.12.1969 in Saint-Claude, aufgewachsen in München, ist ein deutscher Musiktheaterregisseur. Er hatte im Jahre 2022 den Auftrag angenommen, in Bayreuth Richard Wagners Tristan und Isolde zu inszenieren. In einem Radiointerview erklärte er, was er vorhatte. Dabei kam er auf die Weltlage zu reden. Er sagte wörtlich: Wir riechen gerade die Apokalypse. Apokalypse, griechisch Apokalypsis, bedeutet Enthüllung, Offenbarung. In der religiösen Literatur geht es um das Offenbarwerden dessen, was am Ende der Zeiten geschehen wird. Das religiöse Standardwerk der Apokalypse ist das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Ein unter den frühen Christinnen und Christen angesehener Bruder namens Johannes schaut in Geistergriffenheit auf der Insel Patmos in Bildern und Ereignissen das, was kommen wird. Laut heutiger Bibelwissenschaft ist das Werk in der Regierungszeit des Kaisers Domitian 81 bis 96 entstanden. Die junge Kirche befindet sich in einer bedrängten Lage. Der erhöhte Christus wendet sich exemplarisch an 7 Gemeinden in Kleinasien. Weil 7 die Zahl der Vollendung ist, ist wohl die ganze Kirche als Adressatin gemeint. Die Offenbarung des Johannes ist mehr als ein Trostbuch in bedrängten Kirchenzeiten. Der Seher auf Patmos fordert die Gemeinden auf, inmitten der Verfolgung mit Ausblick auf einen vorhersehbaren guten Ausgang Christus und dem Glauben an ihn die Treue zu halten. Kirchenresilienz war schon damals Thema und ist es heute wieder. Apokalyptische Stimmungen gab es zu allen Zeiten, vor allem um die Jahrtausendwenden. Sie spiegeln wider, was Menschen in der jeweiligen Weltlage bewegt. Zur Zeit der Abfassung des Buches ging es um die verfolgte junge Kirche, die sich weigerte, sich dem Kult der sich selbst vergöttlichenden römischen Kaiser anzuschließen. Das tausendjährige Reich, in der Offenbarung ein Zeitbild für die Märtyrer, das tausendjährige Reich in der Offenbarung ein Zeitbild für die vergängliche Herrschaft des Satans, aber auch für die bleibende Herrschaft Christi mit den Märtyrern, wurde zum Leitbild des verbrecherischen Nationalsozialismus. In evangelikaler Theologie, in der Musik, in Filmen, der Entscheidungsschlacht zwischen in der Literatur, auch in der Politik, wird die Vision von der endzeitlichen Entscheidungsschlacht zwischen den göttlichen und den teuflischen Mächten in Armageddon aufgegriffen, Offenbarung 16, 16. Apokalyptische Pferde. In der Dramaturgie der Offenbarung des Johannes spielen mehrere Tiere eine Rolle. Ein feuerroter Drache stellt der Frau und ihrem Kind, also der jungen Kirche, nach und sucht sie zu vernichten. Ein Lamm, das geschlachtet wurde, kann als einziges Wesen jenes mit 7 Siegeln verschlossene Buch öffnen, in dem verzeichnet ist, was kommen wird. Als das Lamm die ersten Siegel öffnet, tauchen 4 Pferde mit ihren Reitern auf. Die Pferde dieser apokalyptischen Reiter haben verschiedene Farben. Weiß, Feuerrot, Schwarz und Fahl. Das Ross, das Pferd, ist im Gegensatz zum Friedensesel das Symbol des Krieges. Im Buch der Offenbarung geht es nicht friedlich, sondern höchst kriegerisch zu. Bei Armageddon findet die endzeitliche Schlacht statt. Ist das kriegerische Ross gar ein Symbol unserer Zeit, in der Papst Franziskus wiederholt einen dritten Weltkrieg auf Raten diagnostiziert? Ich versuche im Folgenden ein Update der Offenbarung auf unsere taumelnde Welt. Dabei verändere ich die Reihenfolge des Auftritts der Pferde und der Reiter, die auf ihnen sitzen. Auch erfinde ich im Zuge des Updates ein weiteres apokalyptisches Pferd, ein grünes Ross. Dem siegreichen Reiter und seinem weißen Pferd wenden wir uns abschließend zu. Das feuerrote Pferd. Drei der Reiter bringen Not, Bedrängnis und Unheil. So das feuerrote Pferd. Sein Reiter trägt ein großes Schwert. Er bringt Krieg und nimmt den Frieden von Erden. Offenbarung 6,3. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, komm. Da erschien ein anderes Pferd, es war feuerrot. Und der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig abschlachteten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Krieg zählt zu den Mega-Challenges unserer Tage. Nach einer jahrzehntelangen Friedenszeit gibt es in Europa wieder Krieg. Die Russische Föderation hat 2022 das Nachbarland der Ukraine überfallen, nachdem es bereits 2014 völkerrechtswidrig die Krim annektiert und sodann den Donbass destabilisiert hat. Das Ziel der russischen Führung ist es, die alte Größe der Ruskimir, russische Welt, wiederherzustellen. Diese war durch den Zerfall der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow verloren gegangen. Kriege wüten heute auch in vielen anderen Teilen der Welt, in Syrien, in Mali, in Eritrea, in Jemen, in Myanmar. Und jüngstens zwischen Israel und der Hamas in Palästina. Dank der verfügbaren Waffen, aber zunehmend dank des kriegerischen Einsatzes von künstlicher Intelligenz, verliert jeder Krieg an Maß und Menschlichkeit. Von Augustinus bis hinein in den Katechismus der katholischen Kirche wurde die Lehre von einem gerechten Krieg gepflegt. Krieg stand einem Land nach angetanem Unrecht unter klaren Regeln als letztes Mittel zur Wiederherstellung der verletzten Gerechtigkeit zur Verfügung. Die laufenden Kriege bestätigen aber die Position von Papst Franziskus, dass angesichts der gesteigerten Vernichtungsmacht der immer intelligenteren Waffenarsenale heute ein gerechter Krieg nicht mehr möglich ist. Jeder Krieg sei eine Niederlage der Menschlichkeit. Laufend finden Kriegsverbrechen statt. Jene moralischen Regeln, die einen gerechten Krieg rechtfertigen sollen, werden unentwegt gebrochen, durch die Kriegsführenden, aber auch durch die unkontrollierte Vernichtungskraft der Waffen. Vor allem die Zivilbevölkerungen leiden enorm. Menschen schlachten sich gegenseitig ab, Offenbarung 6,4. Kriege verursachen aber nicht nur unsinniges menschliches Leid, sondern zugleich enorme ökologische Schäden. Die diplomatischen Anstrengungen um einen gerechten Frieden werden zunehmend aussichtslos. Es zählen nur noch Sieg oder Niederlage. Viele europäische Nationen, die über Jahrzehnte hinweg in Frieden lebten, setzen sich nunmehr als Ziel, kriegstauglich zu werden. Pflugscharen werden in der Umkehrung von Micha 4,3 und Jesaja 2,4 wieder in Schwerter zurückgeschmiedet. Auch Russland hat seine Friedenswirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Die Rüstungsausgaben für Verteidigung steigen weltweit gewaltig. Noch nie wurde, so das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI, so viel für Waffen ausgegeben wie heute. Der Friede kommt immer zu spät, so der Friedensstifter des Vatikans, Kardinal Matteo Zuppi, aber er kommt. Das schwarze Pferd. Die Vereinten Nationen haben sich 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt. Sustainable Development Goals, SDGs. Dazu zählt, dass bis zum Jahre 2030 kein Mensch mehr Hunger leiden muss. Das zweite Ziel lautet, den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Ein anspruchsvolles Ziel, dem hohe Dringlichkeit gegeben wird. Dringlichkeit ist auch gegeben. Die Fakten sprechen dafür. Im Jahre 2022 gab es 735 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. 2,4 Milliarden Menschen genießen keine Ernährungssicherheit. 148 Millionen Kinder weisen Wachstumsstörungen auf. 45 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind von Auszehrung betroffen. Zu den Ursachen zählen die Vereinten Nationen das zunehmend hohe Niveau an Lebensmittelpreisen. Neben Konflikten, Klimaschocks und steigenden Lebenshaltungskosten haben auch zivile Unsicherheit und eine rückläufige Nahrungsmittelproduktion zur Nahrungsmittelknappheit und hohen Nahrungsmittelpreisen beigetragen. Weizen und Gerste sind für viele Menschen unerschwinglich geworden. Ist der Reiter auf dem schwarzen Ross bereits unterwegs? Ich zitiere Offenbarung 6,5. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen, komm! Da sah ich und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. Inmitten der 4 Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen, ein Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar. Aber dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Das fahle Pferd. Was der Reiter auf dem fahlen Pferd anrichtet, bündelt die zerstörerischen Aktivitäten der beiden anderen Reiter. Kriege und Hunger bringen Tod. Das war in früheren Zeiten ebenso der Fall wie heute. Der 30-jährige Krieg 1818 bis 1848 hat in weiten Teilen Europas im Verbund mit Hunger und Pest die Bevölkerungen dezimiert. Der Krieg im Gazastreifen hat zahllose Zivilistinnen, darunter Kinder, durch Hungertod bedroht. Wiederum Offenbarung 6,7. Als das Lamm das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. Lebewesens rufen, komm! da sah ich und siehe ein fahles Pferd. Und der auf ihm saß, heißt der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben, über ein Viertel der Erde Macht zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Tod bringen den Menschen, so der Visionär von Patmos, auch die Tiere der Erde. Diese Vorschau hat sich inzwischen umgekehrt. Menschen bedrohen im sogenannten Anthropozän die Tierwelt. Durch den Klimawandel, der zu einem erheblichen Teil Menschen verursacht ist, sterben Arten aus. Insekten, Vögel, Korallen, Fische. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind innerhalb der nächsten Jahrzehnte vom Aussterben bedroht, so berichten die Vereinten Nationen. Ich zitiere, der Verlust von Arten, Ökosystemen und genetischer Vielfalt stellt bereits eine globale und generationenübergreifende Bedrohung für das menschliche Wohlergehen dar. Der Schutz der unschätzbaren Beiträge der Natur für den Menschen wird die entscheidende Herausforderung der kommenden Jahrzehnte sein. Nun mein grünes Pferd. Menschen reagieren auf apokalyptische Stimmungen unterschiedlich. Die einen sagen, wir müssen umgehend etwas, noch mehr uns selber ändern. Der ökologische Fußabdruck muss kleiner werden, um beim Beispiel Klimanotstand zu verweilen. Die anderen hingegen meinen, es wird nicht so schlimm. Apokalyptisch sei die Hysterie, nicht die Bedrohung. Wir müssen daher gar nichts verändern, sondern können den Wohlstand weiterhin genießen. Möglich ist es aber auch, sich an das Apokalyptische zu gewöhnen. Man weiß zwar, dass Änderung nötig wäre, aber man tut nichts. Man bleibt im Bestehenden, im Normalen. Das Apokalyptische wird normal. Als der Seher Johannes auf Patmos die Pferde und die darauf saßen schaute, war der Klimanotstand noch keine Bedrohung. Das Leben mit der Natur war zwar in mancher Hinsicht für die Menschen bedrohlich, aber nicht im apokalyptischen Ausmaß. Der Mensch war noch nicht zur Bedrohung der Natur geworden. Das ist aber heute der Fall und dies in apokalyptischem Ausmaß. Das IPCC, eine Abkürzung für Intergovernmental Panel for Climate Change, warnte in seinem Bericht 2023 davor, dass es irreversible Kipppunkte gebe. Die Erwärmung der Meere, das Abeisen der Arktis, der Ausfall der abgeholzten Regenwälder, um wichtige zu nennen. Kippen diese, dann wird der Klimawandel unkontrollierbar, chaotisch, apokalyptisch eben. Wäre der Seher von Patmos heute ein Klimaapokalyptiker? Ein Vorwurf, der dem Mahner Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, gemacht wurde? Würde er heute ein weiteres, vielleicht grünes Pferd schauen? Hätte er dann über das Öffnen eines in der Art von Anton Bruckners Nullter Symphonie vorhandenen Nulltensiegels geschrieben? Ich erfinde, als das Lamm das nullte Siegel öffnete, hörte ich eine Donnerstimme rufen, komm! Da sah ich und siehe ein grünes Pferd, und der auf ihm saß, vermochte zu öffnen die Schleusen des Himmels, sodass sintflutartiger Regen sich auf die Erde ergoss. Aus seinem Köcher schleuderte er Blitze, welche die vertrockneten Wälder entzündeten, und die Menschen flohen vor Fluten und Feuer. Es ist schwer zu sagen, was die taumelnde Welt heute mehr in eine apokalyptische Stimmung versetzt. Die Möglichkeit zur Selbstvernichtung durch ABC-Waffen, deren Einsatz in derzeit wütenden Kriegen von bedrängten Machthabern lautstark angedroht wird. Der sich zuspitzende Klimanotstand, der Teile der Erde unbewohnbar machen würde. Die großen Fluchtbewegungen, die durch Kriege, politische Verfolgung, himmelschreiende Armut und Klimakatastrophen ausgelöst werden. Alle drei Herausforderungen hängen eng miteinander zusammen. Roland Schwab hat wohl recht. Wir riechen die Apokalypse. Das weiße Pferd. Dieses schaut der Seher Johannes nach dem Öffnen des ersten Siegels. Ich zitiere: Dann sah ich, das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel. Und ich hörte das erste der vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm! Da sah ich und siehe ein weißes Pferd. Und der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er aus, um zu siegen. In der Offenbarung des Johannes reitet auf dem weißen Ross der Sieger in der Schlacht bei Armageddon. Alle, die ihm und den Seinen nach dem Leben getrachtet haben, sind besiegt. Der Satan, der sich des römischen Imperiums bediente, um seine bösartige Herrschaft auszuüben, das Tier aus dem Meer, die Hure Babylon. Den Sieg aber trägt Christus davon, was in zahlreichen ermutigenden Bildern beschrieben wird. Der siegreiche Reiter auf weißem Pferd und die unermesslich große Schar der Erlösten. Die himmlische Frau von der Sonne begleitet, deren neugeborenes Kind der Bedrohung durch Satan entrissen wird. Der Sieg Michaels über den Drachen. Und nochmals die 144.000, die um Christus das Lamm versammelt sind. Der Untergang Babylons, das tausendjährige Reich. Am Schluss stehen der neue Himmel und die neue Erde und das himmlische Jerusalem. Jesus, der auf einem Friedensesel in seine Stadt einritt, reitet nunmehr am Ende der Zeiten als der in der Auferstehung erhöhte Herr auf dem weißen Pferd des Siegers. Nun ist die Geschichte vollendet. Tod, Tränen und Trauer sind vergangen. Hölle und Teufel sind nicht mehr. Gott, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, ist alles in allem, 1 Korinther 15, 28. Die göttliche Schöpfungssymphonie, in der alles, was ist, in welcher vor allem jeder Mensch wie ein einmaliges Instrument mitgespielt hat, ist zu Ende komponiert und erklingt. Vor dem Finale tritt im Himmel aber eine große Stille ein, Offenbarung 8,1. Eine lang anhaltende Fermate, die in ein gewaltiges Te Deum Laudamus von Anton Bruckner oder Marc-Antoine Charpentier einmündet. Soweit also meine kurze Lesung. Sollen wir sie und können wir sie jetzt hier stoppen oder wollen Sie doch noch eine dritte Kostprobe hören? Ich sehe so, nicken Sie alle feierlich. Ja. Dann schauen wir jetzt doch noch rückblickend, gehen wir zurück ein bisschen in die Geschichte und schauen uns den Friedensesel und das Siegerross an. Friedensesel und Siegerross. Der Esel war in Israel nicht nur ein Nutz- und Reittier, er galt schon in der Genesis als Symboltier des Friedens. Zumindest in friedfertigen Zusammenhängen spielte er mit und machte sich nützlich. Ein Beispiel für einen nützlichen Esel bietet die Isaak-Erzählung aus der Genesis. Ich zitiere Genesis 22,1-5. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen Berg, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Karriere machte ein Friedensesel beim Einzug Jesu in Jerusalem. Die Evangelisten berichten darüber breit und mit theologischem Tiefgang. Es war nicht nur ein Event mit viel Volksbeteiligung. Dem Mann auf dem Esel wurde wie einem König auf einem Krönungszug zugejubelt. Die Stadt erbebte, so der Bericht bei Markus. Manche erhofften sich einen weltlichen Messias, der das römische Joch abwirft. Diese Erwartungen enttäuschte Jesus durch die Wahl des Reittiers. Er kam nicht hoch zu Ross, wie die militärischen Sieger, sondern ritt dienstmütig auf einer Eselin. Die Evangelisten deuten das Ereignis unter Rückgriff auf alttestamentliche Weissagungen über die erhoffte messianische Friedenszeit. In dieser Zeit werde ein Friedenskönig für Israel und alle Völker der Erde in die heilige Stadt Jerusalem einziehen, demütig auf dem Fohlen einer Eselin. Krieg, Rosse und Streitwagen werde es in dieser messianischen, weltumspannenden Friedenszeit nicht mehr geben. Zitiere Sacharja 9,9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Matthäus schildert das Ereignis en Detail. Jesus schickt seine Jünger ins nächste Dorf, um eine Eselin und ihr Fohlen loszubinden und zu Jesus zu bringen. Der Besitzer, der offenbar Jesus bekannt war und mit ihm sympathisierte, wurde durch die Hinweise, der Herr braucht sie und du bekommst sie alsbald wieder zurück, beruhigt. So berichtet Matthäus das Geschehen. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt der Herr, braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf den Weg aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna, dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Was, wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Die Kirchenväter widmeten sich wiederholt der theologischen Deutung dieses Einzugsberichtes. Sie erinnern daran, dass schon bei der Geburt an der Krippe neben dem Ochsen ein Esel stand. Ambrosius von Mailand sieht im Eselsfüllen die Heidenwelt, die bereits bei der Geburt den Herrn erkannte. Ähnlich Augustinus in seinem Kommentar zum Johannesevangelium mit Blick auf den Einzug in Jerusalem, ich zitiere Augustinus: Aber unter dem Füllen einer Eselin, auf dem noch niemand gesessen war, dies nämlich findet sich bei den anderen Evangelisten erwähnt, verstehen wir das Volk der Heiden, welches das Gesetz des Herrn nicht empfangen hatte. Unter der Eselin aber, denn beide Tiere wurden dem Herrn zugeführt, verstehen wir seine aus dem Volk Israel kommende Gemeinde, die nicht ganz unlenksam war, sondern die Krippe des Herrn anerkannte. Für Ambrosius weist das Reiten auf dem Fohlen auf die Demut Jesu hin. Vom Esel aber könnten wir uns spirituell viel abschauen, meint der Kirchenvater. Lerne vom Esel, wie man Jesus tragen soll. Lerne bereitwillig, ihm den Rücken deines Geistes darzubieten. Lerne unter Christus zu sein, damit du über der Welt stehen kannst. Während nun der Esel Frieden signalisiert, ist das Pferd ein Symbol militärischer Gewalt. Sieger der Schlachten, die das römische Weltreich trug, sind mit ihrer Kriegsbeute hoch zu Ross in Rom eingeritten. Marc Aurel ist inmitten Roms auf diese Weise dargestellt. Aus Pferden wurden im Laufe der Zeit Fahrzeuge mit Pferdestärken. Anlass zu einer Gegenüberstellung. Hitler versus Jesus, eine Gegenüberstellung. Es war im Anfang des Jahres 1938. Hitler aus der Provinzstadt Braunau zog in die Hauptstadt seines Heimatlandes in Wien ein. Dicht an dicht standen die Menschen entlang der Straßen, durch die der Konvoi des Führers fuhr. Sie riefen lauthals Heil, eine Art Hosianerruf. Wörtlich übersetzt bedeutet der Ruf: So hilf doch. Genau das haben die Menschen in Österreich wohl erwartet. Viele waren arbeitslos und ohne Hoffnung auf Veränderung ihrer Lebensverhältnisse. Hitlers Rede am Heldenplatz hat überaus viele, aus heutiger Sicht bedrängend viele, in ihren Bann gezogen. Immer wieder wurde er durch tosende Heil-Hitler-Rufe unterbrochen. Er brachte in seiner bellend gellenden Rede zum Ausdruck, dass er sich als eine Art Messias fühle, von der Vorsehung geführt. So war er davon überzeugt, Hitler wörtlich, die große Wende in so kurzer Zeit mit Gottes Hilfe herbeizuführen. Und immer noch der O-Ton: Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Er versprach ein Ende der Hoffnungslosigkeit. Die Menschen der Stadt waren in Aufregung, zumindest jene auf den Straßen und auf dem Heldenplatz. Zurück zum anderen, bereits anmeditierten Einzug von fast 2000 Jahren zuvor. Auch da war einer in seine Hauptstadt, nunmehr in Jerusalem, eingezogen. Vielleicht war es zunächst nur eine bescheidene Pilgergruppe, die vom Ölberg herab in die Stadt zog. Der Evangelist Matthäus berichtet, als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Und unterwegs riefen die Leute um ihn herum: Hosanna, dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Der Empfang galt einem Mann aus der Provinz, aus Galiläa. Die Menschen hielten ihn für einen Propheten, also für einen, der Gottes Absichten mitteilt. Zweimal Männer aus der Provinz. Zweimal Männer, die den Anspruch erhoben, Gottes Sendung zu erfüllen. Zweimal eine Stadt in Aufregung. Zweimal ein Mann, der seine rettende Mission bringt. Und zweimal die Heil- und Hosianna-Rufe. Damit sind aber die Gemeinsamkeiten bereits erschöpft. Tiefe Unterschiede und Gegensätze tun sich auf. Da ist zunächst der Esel, mit dem Jesus in die Stadt reitet. Ein alttestamentlicher Prophet namens Zacharia, den Matthäus zitiert, lässt seinen angekündigten Friedenskönig gleichfalls auf einem Esel bei seinem Volk einreiten. Der Esel ist das traditionelle Reittier des Friedensfürsten. Anders das Pferd. Auf diesem reitet der Kriegskönig. Mit ihm ziehen seine Soldaten in den Krieg. Napoleon wird auf seinem weißen Pferd namens Marengo abgebildet. Indem Jesus demonstrativ auf einem Esel reiten, wissen die Schriftkundigen, dass er als der verheißene Messias Frieden bringen will. Anders Hitler, der mit einem Auto mit vielen Pferdestärken und Soldaten in die Stadt zog. Er hat Krieg gebracht. Mehr noch, er rottete in seinen Tötungsfabriken geplant das Volk der Juden aus und vernichtete Menschen mit homosexueller Orientierung ebenso wie Angehörige der Sinti, Roma oder auch gläubige Christen. Was für ein Unterschied. Der eine steht für Krieg, der andere für Frieden. Der eine für Gewalt, der andere für Liebe. Der Einzug in Jerusalem auf einem Esel eröffnet das Finale des Lebens Jesu. Dieser ahnte schon, dass ihm sein Eintreten für seinen Gott das Leben kosten werde. In dessen Namen heilte er demonstrativ am Sabbat, um zu zeigen, dass Gott nicht Opfer, sondern Erbarmen will. In dem, was er tat, sollten die Menschen eine Ahnung von Gottes bedingungsloser Liebe bekommen. Jesus hatte ein Herz für die aus der Gesellschaft Ausgegrenzten, die Aussätzigen, die Dirnen, die Zöllner, die Kranken. Er heilte viele und eröffnete einen Horizont der Hoffnung für viele an den Rand des Lebens Gedrängten. In der biblischen Geschichte der Menschheit hat es seit der Ermordung Abels durch Kain immer Gewalt gegeben. Gewalt erzeugt Gewalt, für Frieden bleibt kein Raum. Jesus wird Opfer dieser menschheitsalten Gewalt. Er erwiderte sie aber nicht. In seinem Tod versandet sie. Raum wird für Liebe. Damit beginnt für viele die große Wandlung der Welt, um die es Jesus im Namen Gottes geht. Gewalt weicht der Liebe. Christinnen und Christen begehen den Einzug Jesu in Jerusalem nicht nur in der Liturgie, sondern in ihrem Leben. Das könnte sie auszeichnen, dass wo immer sie sind, Gewalt versandet und Liebe Raum gewinnt. Und so könnten sie Licht der Welt und Salz der Erde sein, damit ihnen immer mehr Menschen, Gläubige, spirituelle Pilger, Skeptiker und Atheisierende Gewalt in Liebe wandeln.
Ein herausfordernder Vormittag, finde ich. Sie haben uns gesagt, dass ein Zitat von Kardinal Zuppi, der Friede kommt. Ich danke Ihnen herzlich für den Übergang der biblischen Texte bezogen auf die heutige Zeit. Aber für mich stellt sich immer mehr und mehr die Frage, in einer Zeit wie heute, wie können wir Menschen, die nicht glauben, trotzdem Hoffnung und Mut geben?
Wer will eine Antwort geben? Sie sind ja lauter erfahrene Christinnen und Christen hier. Wie machen Sie das, Hoffnung geben? Also eine meiner Studierenden aus der Ukraine, die sagt, wenn wir darüber sprechen, wie Frieden werden kann und wie die Versöhnung nachher aussieht, das ist ja eine mega Herausforderung, die auf die zwei Nationen Russland und Ukraine zukommt, Gaza und Israel, sowie in Afrika, in Ruanda, überall ist das größte Thema der nächsten Jahre Versöhnung. Weil anders werden wir einen kalten Frieden haben, aber keinen gerechten Frieden, wenn die Versöhnung nicht gelingt. Und diese Studentin, die in Wien da promoviert hat und jetzt zu Hause lebt, wieder unter den Bombenangriffen leidet, wie letzte Woche wieder in ihrer Stadt, die sagt, es muss der Friede von innen beginnen. Also sind wir lauter kleine Friedensquellen, wie wir heute hier sitzen. Oder wenn ich mich mit den Studierenden treffe, wie unlängst bei einem internationalen Online-Seminar, da sind dann Leute aus Moskau dabei, aus Lemberg, aus Georgien, überall wo Unruhen sind. Und ich muss denen sagen, today, we are an island of peace. Verstehen Sie, was ich als kleine, zögerliche Antwort meine, und ich gebe damit nur die Richtung an. Fangen wir selber bei uns an. Und das ist gar nicht so leicht, friedlich auch mit Leuten umzugehen, die uns ärgern. Heute in der Früh, wie jeden Tag eine halbe Stunde im Hörnlwald laufen, und schon wieder kommt diese Frau mit einem Hund ohne Leine, ohne Maulkorb, und der springt mich an, und ich habe eine fürchterliche Angst vor Hunden, weil mich so oft schon welche gebissen haben. Habe ich sie richtig angemault. Gar nicht friedlich. Das ist auch die Realität. Wie haben wir dann nachher gedacht, Mensch, noch einmal, hättest auch ein bisschen höflicher und friedlicher sein können. Aber ich spüre das, es ist gar nicht so leicht, in die Enge getrieben, friedlich zu bleiben. Und es ist immer, sage ich mir auch, und meine Theorie weiß ich das, aber praktisch ist das schwierig. Wenn ich in die Enge getrieben werde, werde ich gewaltförmig, in der Sprache, und beginne ich laut zu reden, lauter als üblich. Ja. Mache ich dann, ja? Warum? Weil aus der Angst heraus wir zur Gewalt greifen. Und die Frage ist, hat Frieden etwas zu tun, oder wie Rosenberg schreibt, gewaltlose Kommunikation, etwas auch mit einer inneren Stärke und Souveränität? Und woher nehmen wir die? Doch eine gute Übung. Hängt auch ein bisschen immer mit diesen tierischen Meditationen zusammen. Weil auch ein Hund bellt, vor allem, wenn er sich bedroht fühlt. Oder, was mir die Frau dann meinte, ach, der spielt ja nur, sage ich, ja, er schon, aber weiß er das auch, dass ich Angst habe? Aber wahrscheinlich ist er deswegen so unruhig, weil ich Angst habe. Also so einfach geht die Geschichte wahrscheinlich auch nicht aus.
Haben Sie noch Fragen?
Ja, hier, ich auch.
Bitte, komm ab. Für Kinder. Man kann also schon im Kinderbereich beginnen. Ich habe das in der Schule umgesetzt. Mit der Giraffen- und Wolfsprache.
Natürlich muss ich im Buch dann auch erklären über René Girard und die Sündenbocktheorie. Das ist ja wieder ein ganz tolles Tier, das ausgewählt wurde. Da wurden die Eltern zwei Böcke. Einer wird die Schwarze den Kessel und der dreht die Sünden der Welt. Oder vor allem für die eigenen Sünden gefasst und der andere wird dann in die Wüste geschickt. Damit er sicher umkommt, stürzt man den Weichen von den Wänden hinunter und er trägt die Sünden des Volkes hinaus. René Girard sagt, das ist ein Ritual, wo Israel mit einem Jahr lang Frieden zusammenlegen kann. Aber es ist selbst noch einmal Gewalt hier. Weil es wird Gewalt den Bock angetan. Und dann sagt er, Jesus war der letzte Sündenbock, der René Girard. Aber der letzte Sündenbock, bei dem braucht es diese Ritual nicht mehr, weil in seinem Kreuzestod, sein Sturz vom Felsen hinunter, hat er die Gewalt in die Liebe verwandelt. Das ist der letzte Sündenbock.
gute Theologie, die auch in der 16. der Jugendlichen in Köln 2005 in einer Predigt beibringen wollte. Und das Entscheidende an der Feier der Eucharistie ist, es wird Gewalt, was schon am Kreuz passiert ist, es wird Gewalt an Liebe verwandelt. Das ist meines Erachtens etwas, was die Welt so dringend nötig hat, dass wir aufhören, Augen aufsam zu sein. Nicht das Jahrhundert, ein Muster dafür. Die wissen her, wir schießen zurück. Das Muster, ihr Hand zurückschießen, da habe ich wieder ein Ding geschossen. Und das sind so, kommt man nicht zum Frieden. Man kommt zum Frieden mit der Rabbin und Arafat, die haben ihn nicht mehr unterschrieben, Friedensvertrag gesagt. Zum Frieden kommen wir nur, wenn jedes Volk künftig der Leiden der anderen bekommt. Das ist eine Lösung. Das ist auch ein Weg zur Gewaltlosigkeit, zur Liebe. Mit einzufühlen, Kompassion, sagt Metz, in die Leiden der anderen. Und dann hat der Friede eher eine Chance, dass er erhalten bleibt oder dass wir ihn wiederfinden. Das ist eine gute Form, finde ich, die Autorität der Leiden zu beachten. Und ohne diese Einfühlung in die Leiden, jetzt auch Russland muss erinnern, das muss man studieren, dann wieder diskutieren. Das muss auch mitbedacht werden, wer wir Leiden sind. Und ich erzähle zum Abschluss vielleicht doch eine Geschichte von einer Russin, mit der ich in Kontakt immer noch habe, nach wie vor, die war das Seminar nicht dabei, wo ich die anderen gesagt habe, diese Freiheit der Linie oder der Seminar. Gebet, was nun zu Gebet, ja? Und dann sagt sie, ja, Herr Hasten, am Morgen kam er aus der Dienstreisung zurück in den IT-Bereich, findet den Einwilligungsbefehl auf dem Schreibtisch und geht umgehend nach Kasachstan. Und das ist eine russische Stelle. Und dann sagt sie, habe ich Peace auf dem T-Shirt stehen, geht er bitte in Moskau auf die Straße, 70, 15 Jahre im Gefängnis. Das ist Diktatur nach innen. Von außen Krieg, nach innen Diktatur. Anders funktioniert Krieg dann nicht. Eigentlich auch erlebt, wie viele Leute passiert haben, weil sie gesagt haben, wir sehen gegen diese Prozesse, die gefangen werden, und noch dazu im Namen Gottes. Okay, ich wünsche einen wunderbaren Advent, frohe Weihnachten.
Vielen Dank, noch einmal danke. Sie darf ich nächste Woche noch einmal vor Weihnachten einladen, der Pater Elias kommt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Sich als Glaubende behaupten, ein brennendes Thema. Hinten hat die Bea Bauer noch den Rest vom Adventmarkt für die Schwester Clara von Bolivien als Spenden zur Verfügung gestellt. Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Danke. Vielen, vielen Dank.
So,
das war wirklich toll.
Ist ungefähr.